Letzte Woche habe ich es ja schon ein bisschen angekündigt, dass es ein Anfang des Jahres ist und wir jetzt auch immer wieder in neuen Konstellationen hier zusammensitzen. Und wir haben ein bisschen über unsere Vision gesprochen. Und unsere Vision findet sich eigentlich in den Vineyard-Werten wieder. Und das finde ich total cool, das habe ich auch schon gesagt, dass wir alle so witzig unterschiedlich sind. Also wirklich witzig unterschiedlich. Aber dennoch ist es für mich so, ich treffe mit Vineyard-Leuten zusammen und es ist Familie. Und woran liegt es? Jede Familie hat ihre eigenen Werte. Man muss die noch nicht mal bewusst formulieren. Das zeigt sich durchs Zusammenleben. Die Vineyard, besonders die Vineyard Dach, hat aber ihre Werte formuliert. Und wenn man Vineyard werden möchte, dann muss man noch nicht mal in jedem theologischen Aspekt übereinstimmen. Wir können unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen haben und das ist auch völlig okay. Man muss nicht immer in allem total deckungsgleich sein, aber es ist gut, wenn man die Werte teilt. Und weil es jetzt Anfang des Jahres ist, haben wir gesagt, wir möchten die 5 Vineyard-Werte mal gemeinsam anschauen. Und vieles, was heute auftauchen wird in der Predigt, hatten wir letzte Woche auch schon, weil wir uns einfach damit beschäftigen und weil die Teil unserer Identität werden sollen. Das Thema heute ist das Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt und praktiziert hat. Wert Nummer 1, der Vineyard. Und habe ich gedacht, boah, Reich Gottes, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ich glaube, da könnte man so ein ganzes Jahr lang nur darüber predigen. Da es uns aber speziell um die Vineyard-Werte gehen soll und auch um deren Formulierung, habe ich gedacht, ich nehme einfach den Wert und wir hangeln uns ein bisschen daran voran. Das Reich Gottes, wie Jesus es gelehrt und praktiziert hat. Wir schätzen das Reich Gottes als die zentrale Botschaft der Bibel. In der Person Jesu ist das Reich Gottes angebrochen. Er verkörpert es mit Worten, Werken und Wundern. Wir erwarten Zeichen dieses neuen Reiches in der Spannung aus schon und noch nicht und leben seinen Auftrag mit einer positiven Weltsicht. Das ist so das Motto. Und es gibt dann verschiedene Unterpunkte, verschiedene Leitsätze dazu. Es ist so spannend, weil die Juden, die warteten damals sehnsüchtig und eigentlich ja bis heute, die Juden warteten sehnsüchtig auf den angekündigten Messias, der nämlich Gottes Königsherrschaft einläuten sollte. Und es gab eigentlich fast zu jeder Zeit Menschen, die von sich sagten, hey, ich bin da, ich bin der Messias. Aber so nachhaltig wie Jesus konnten sie die Welt nicht verändern. Ja, logisch, sie waren es halt nicht. Und dann kommt Jesus, und er ist der Messias und er ist dummerweise so gar nicht, wie die Welt ihn erwartet hat. Jesus eckt an und er hält sich nicht an Normen, er hält sich nicht an Etikette, er hält sich auch nicht an Gesetze. Er durchbricht gesellschaftliche Tabus, denken wir zum Beispiel an die Aussätzigen, die er heilt und die er dann zu den Priestern schickt, damit die sicherstellen, dass auch wirklich Heilung eingetreten ist und die wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden konnten. Na, hattest du Aussatz, warst du raus. Oder denken wir daran, dass er Frauen gelehrt hat. Das war nicht, für uns ist das kein großes Ding. Und er war dann eben auch nicht so, dass er ankam und sagte, so, Gottes Königsherrschaft, jetzt machen wir erstmal alle platt. Und dann bauen wir ein Reich auf. Jesus hat diese Botschaft, die sich nicht mit den Erwartungen der Menschen gedeckt hat. Denn sie dachten, ey, wenn Gottes Reich kommt, dann ist hier dieser Zeitpunkt und dann wird zack und dann wird das anbrechen und dann werden wir das alle sehen. Wir lesen das zum Beispiel in Lukas 17, Vers 20. Da kommen die Pharisäer zu ihm und fragen, wann bricht das Reich Gottes an?
Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Das hatten sie nicht erwartet. Weil sie eben, wie gesagt, erwartet haben, dass ein Messias kommt, der Tabula Rasa macht. Ihre Feinde hinweg rafft. Und das Reich Gottes ist aber mehr als diese Welt. Es ist so wie so ein Geheimnis. Es gibt im Englischen diesen Ausdruck hidden in plain sight. Sagt man das auf Deutsch? Also wenn etwas so versteckt ist, dass es eigentlich offensichtlich ist. Und das ist Jesus. Jesus ist dieses Geheimnis. Das Reich Gottes ist mit Jesus angebrochen und es ist jetzt unter uns. Man kann diese Stelle auch übersetzen mit, es ist mitten in euch. Er ist derjenige, der dieses Reich begründet und der das Fundament ist. In Kolosser 2, Vers 2 lesen wir, es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet, wenn ich gemeint so rum, dass ihr in Liebe zusammenhaltet, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Er ist dieses Geheimnis, das für alle sichtbar eigentlich ist und halt irgendwie doch nicht. Und in ihm liegen alle Erkenntnisse und Schätze verborgen. Er ist das Fundament des Reiches Gottes. Und wir haben jetzt unterhalb dieses großen Mottos, das Reich Gottes, haben wir Leitsätze. Zum Beispiel Leitsatz Nummer 1. Gottes Eingreifen erwarten. Wir erwarten das Handeln und Reden Gottes. Wir verzichten auf Manipulation und Effekthascherei. Wir leben natürlich übernatürlich. Wir erwarten das Handeln und Reden Gottes. Wir verzichten auf Manipulation und Effekthascherei. Wir leben natürlich übernatürlich. Und mich beeindruckt das zutiefst. Wir erwarten das Eingreifen Gottes, weil wir wissen, dass Gott wirken möchte. Johannes 5, Vers 17. Ihr kriegt heute eine ganze Litanei an Bibelversen geklatscht. Aber Jesus sagte zu ihnen, mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Wir wissen, Gott ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Gott ist derselbe damals, heute, morgen, übermorgen. Und wenn er da nicht aufgehört hat zu wirken, wirkt er auch heute noch. Und wir vertrauen darauf, dass er wirken möchte. Und darum wollen wir nichts produzieren. Ich bin echt fest davon überzeugt, dass wenn wir beginnen zu manipulieren oder zu produzieren, dass das eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass wir dem Heiligen Geist nicht genug zutrauen. Und entweder wir vertrauen darauf, dass A, Jesus attraktiv genug ist, dass B, der Heilige Geist stark genug ist und C, Gott immer noch derjenige ist, der den Sieg davongetragen hat. Oder wir glauben, wir müssen es selber tun. Und dann wird es anstrengend. Dann wird es böse. Weil dann beginnt Manipulation und Ausnutzen und Missbrauch. Und hey, wir wollen uns davor hüten, das zu tun. Wir wollen uns davor hüten, Menschen mit Effekten zu haschen. Sondern wir wollen Gott vertrauen, dass er immer noch der gleiche ist und wirken möchte, inmitten unter uns. Und wir wollen ihm vertrauen, dass er das Band zu den Menschen weiterhin schlägt. Ich glaube ganz fest, dass wir alle eine Sehnsucht danach haben, Gott kennenzulernen. dass jeder Mensch in sich diese tiefe Sehnsucht nach Versöhntheit mit dem Vater trägt. Und er kann die stillen, ohne dass wir ein Riesending daraus machen müssen. Wenn wir ihm nicht zutrauen, allmächtig zu sein, dann meinen wir nämlich, es selbst produzieren zu müssen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist echt gefährlich. Der zweite Punkt ist, wir sind unterwegs mit einem Auftrag. Wir leben als Nachfolger Jesu, indem wir seine Worte weitergeben, seine Werke tun und mit seinen Wundern rechnen. Und das ist ganz klar, das ist nicht biederbiblisch. Ja, das muss man mal sagen. Es gibt tatsächlich Christen, die glauben, dass es nicht biblisch ist, dass wir uns danach ausstrecken, dass Gottes Wunder heute noch geschehen. Aber Jesus sagt was anderes. Johannes 14, Vers 12.
Bitte? Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Er spricht hier nicht nur von seinen Jüngern. Er sagt nicht nur ihr, sondern er sagt, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun und noch größere Dinge tun. Hey, damit liegen wir absolut in Jesu Willen. Und damit liegen wir absolut im Willen des Vaters. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Denn wenn das der Wille des Vaters ist und wenn wir den Willen des Vaters ausüben, dann tun wir das, was er möchte, und dann vertrauen wir ihm, dass das auch geschieht. Matthäus 28, Vers 18 und 19 kennt ihr natürlich, es ist der Missionsbefehl. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weil ihm alle Macht gegeben ist, erteilt er uns die Vollmacht. Es ist wie mit dem König, der den Zettel ausstellt, seinen Stempel drunter setzt und zu seinem Herold sagt, hier, du kriegst jetzt den Zettel und du bist mein ausführendes Organ. Du bist das ausführende Organ. Das heißt, wenn derjenige mit der Vollmacht loszieht und das durchsetzt, was der König will, es ist das Gesetz des Königs, es ist das Wort des Königs. Und Jesus gibt uns diese Vollmacht, weil er alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und deshalb sind wir unterwegs mit diesem Auftrag und wollen als seine Nachfolger leben, wollen seine Worte weitergeben, weil es Worte des ewigen Lebens sind. Wir wollen seine Werke tun und mit seinen Wundern rechnen. Und das bedeutet, wenn ich mit seinen Wundern rechne, egal was passiert, ob es jetzt passiert oder nicht, ich möchte jedes Mal aufs Neue glauben, dass ich in seinem Willen stehe und dass das Potenzial birgt, dass Dinge aufbrechen und geschehen. Denn wir leben in der Spannung. Mal rein. Wir wissen uns hineingenommen in das Spannungsfeld des bereits angebrochenen Reiches, also schon jetzt, und der noch ausstehenden Vollendung dieses Reiches bei der Wiederkunft Jesu. Spannung aus schon und noch nicht. Und deshalb verzichten wir darauf, alle Fragen nach dem Warum, warum lässt Gott das zu, beantworten zu wollen. Das finde ich ist so ein wichtiger Punkt. Es ist ganz wichtig, wir haben noch nicht alle Erkenntnis. Paulus spricht davon, dass Erkenntnis Stückwerk ist. Das ist so ein Schlagwort unter Christen. Sprich, du kannst immer mehr lernen, aber wir müssen einfach anerkennen und darin demütig sein, hey, wir wissen einfach nicht alles. Wir sind nicht allmächtig. Alle Erkenntnis liegt in Jesus verborgen. Und ja, wir wollen Jesus immer mehr kennenlernen. Wir wollen in dieser Erkenntnis wachsen. Aber wie gesagt, wir müssen uns eingestehen, dass sie eben stückhaft ist. Solange Gottes Reich noch nicht vollendet ist. Solange wir noch in dieser Spannung aus schon und noch nicht leben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns eine gewisse Demut dabei bewahren.
Und das bedeutet auch, dass es völlig legitim ist, auch mal mit "Ich weiß nicht" zu antworten. Wir müssen nicht anfangen, irgendwelche kleinen hanebüchenen Lösungen, die aber schnell zur Hand sind, zu produzieren. Das ist wie, weißt du, wenn du so ein Hüngerchen hast und mal eben was reinpfeifst. Sondern wir dürfen zugeben, dass wir manchmal auch ratlos sind. Dass wir, wenn jemand mit einer Not kommt und sagt, warum lässt Gott das zu? Dass wir nicht sagen, weil du hast vielleicht nicht genug geglaubt oder vielleicht will Gott, dass du was lernst oder keine Ahnung. Ey, lasst uns aufpassen, dass wir die Not der Menschen nicht vergrößern. Und wir können auch ruhig mal sagen, ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum dir das passiert. Aber dennoch uns liebevoll zuwenden. Dennoch Hoffnungsträger sein. Und es ist okay, auch mal zu sagen, keine Ahnung. Also ich wünsche mir echt, dass wir da achtsamer miteinander umgehen, aber auch achtsamer mit Gott umgehen. Und eben, wie gesagt, nicht irgendwelche Antworten produzieren. Wir handeln aus Hoffnung. Wir handeln in dieser Welt aus einer positiven Sicht der Zukunft heraus. Yay! Ist das nicht eine gute Botschaft? Ja. Das schließt den Bogen auch zu gerade eben, dass wir immer Hoffnungsspender sein wollen. Weil wir darauf vertrauen, dass Gott den Sieg davon getragen hat. Und deshalb handeln wir auch aus Hoffnung heraus. Und wir blicken positiv auf diese Welt und wir blicken positiv in die Zukunft. Warum? Die einfachste Antwort: Weil Gott diese Welt liebt. Also lieben wir sie auch. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Er hat der Welt seine Liebe gezeigt. Er liebt diese Welt. Es ist für mich ein bisschen unfassbar, aber es ist wahr. Gott liebt auch Donald Trump. Also Herausforderung an mich, Memo an Völke, liebe Donald Trump. Deshalb möchten wir positiv auf die Zukunft schauen und sagen, hey, wir lieben diese Welt. Übrigens ist "wir lieben" auch unser Claim. Wir heißen Vineyard Köln und klein drunter, wir lieben, Punkt. Wir lieben. Egal wie die Umstände aussehen, egal wie die Menschen aussehen, wir lieben sie. Und so leicht ist das. Theoretisch. Und auch praktisch. Und der letzte Punkt ist, die ganze Kirche lieben. Wir wissen uns verbunden mit der ganzen Kirche Jesu Christi. Wir lernen von ihr und respektieren sie mit ihren unterschiedlichen Gaben und Stilen. Warum? Johannes 17, Vers 20 und folgende. Und ich glaube, es ist die letzte Bibelstelle für heute. Und das ist ganz spannend, denn Jesus, das ist ein ganzes Kapitel, das beschreibt, wie Jesus betet. Und Jesus betet: Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Die Einheit der Christen ist nicht irgendwie so eine spinnerte Idee von ein paar Hippies, sondern die Einheit der Christen ist Jesu Idee. Und ich glaube, das ist ihm ein tiefes Anliegen, dass wir einander lieben, weil sich dadurch die Herrlichkeit des Vaters zeigt. Und das ist herausfordernd. Es ist herausfordernd, wenn man unterschiedliche Sichtweisen auf theologische Punkte hat. Es ist herausfordernd, wenn man unterschiedliche Liturgien hat, unterschiedliche Praktiken, unterschiedliche Weltanschauungen. Es ist herausfordernd. Aber die Einheit der Christen ist Jesus ein Anliegen. Und in unserem Umgang miteinander und mit anderen Menschen, die Jesus Christus als ihr Fundament angenommen haben, spiegelt sich die Liebe Gottes wider. Es kann also nicht sein, dass wir abschätzig über andere Gemeinderichtungen reden. Es bedeutet aber auch nicht, dass wir alles schönreden müssen. Darum geht es nicht. Es bedeutet nicht, dass wir über alles das Deckmäntel schon der Liebe legen. Sondern Missstände und Kritik darf genannt werden. Das ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir selber kritikfähig bleiben. Absolut. Und gleichzeitig sind wir aber dazu berufen, einander zu lieben. Und dazu herausgefordert, einander zu lieben. Unsere katholischen Geschwister, unsere evangelischen Geschwister, unsere Baptistengeschwister, die Pfingstgeschwister, die charismatischen, die Brüdergemeindler, die Methodisten. Ja, bei manchen fällt es mir auch schwer, weil ich trage meine Geschichte auch mit. Aber Jesus hat mir das eines Tages ganz deutlich gezeigt, als er gesagt hat, hey, wenn du in Bitterkeit abrutscht und schlecht über andere denkst, verletzt du damit meinen Leib. Das sind Teile meines Leibes. Und das ist herausfordernd. Ja. Aber der Leib Christi ist echt wie so ein bunter Haufen Potpourri. So, manchmal ein bisschen drösch, riecht aber im Großen und Ganzen ganz angenehm. Und wir sind Teil dieses Potpourris. Und jeder einzelne Part dieses Leibes trägt dazu bei, dass das Reich Gottes ausgeweitet wird. Im Hier und Jetzt schon. Und dass diese Spanne aus schon und noch nicht immer ein kleines bisschen kleiner wird und immer wieder ein kleines bisschen erträglicher wird. Das Reich Gottes ist mitten unter uns und in uns. Und wir alle tragen dazu bei, dass diese Spanne für jeden Einzelnen, dem wir begegnen, ein bisschen erträglicher wird. Warum? Weil Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Amen.